ARD Sounds.
Ich würde sagen, ich bin Botschafterin für den Tod geworden. Dem Tod mit Selbstverständnis, mit Vertrauen, mit Leichtigkeit begegnen, kreativ begegnen, schauen, was ist individuell möglich und machbar. Und wenn es mit Humor ist, dann auch gerne mit Humor.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch, ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Franziska, ja? Schwimmer, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Und das ist wirklich erstaunlich. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr, bevor es losging, so viel gelacht und so viel Spaß gehabt wie mit dir. Erlebst du das häufiger?
Das erlebe ich gelegentlich, ja.
Ja. Und wenn Menschen dann erfahren, was du beruflich machst, dann frieren die Gesichter ein.
Ja.
Ja?
Ja.
Ist das immer noch so?
Ist immer noch so.
Wir haben ja alle ganz viele Klischees und Vorurteile im Kopf. Und die Vorstellung, die ich von Bestattern habe und hatte, kennt man ja aus Filmen meistens, es sind blasse, meistens ältere Männer in dunklen Anzügen, die keine Miene verziehen.
Gibt's immer noch.
Gibt's immer noch?
Laut Standesbeamtin gibt's das immer noch.
Aber du bist anders.
Ich bin ein bisschen farbenfroh unterwegs.
Wie reagieren denn Menschen tatsächlich, wenn die erfahren, dass du Bestatterin bist und das vorher eben nicht wissen?
Häufig wird gesagt, das könnte ich nicht machen. Oder es werden gleich die Geschichten erzählt, die selbst erlebt wurden. Ja, oder wie kannst du das machen?
Wie kannst du das machen?
Ja.
Was ist deine Antwort?
Ich weiß es auch nicht. Es hat mich gefunden. Ich habe es mir nicht ausgesucht.
Der Beruf der Bestatterin hat dich gefunden?
Ja. Das hat mich ausgesucht.
Das war irgendwann einfach mal so in deinem Kopf und dann hast du dir gedacht, das ist meine Berufung.
Fast, ja. Tod und Sterben hat mich sehr beschäftigt, über 2 Jahre ungefähr. Und dann habe ich das einem Mentalcoach-Kollegen damals erzählt und der sagte, hey, ein Kumpel sucht für sein Bestattungsinstitut jemanden. Und dann habe ich gesagt, ach, deswegen werde ich doch nicht gleich Bestatterin. Und dann hat er gesagt, naja, guck mal hier, hier ist die Adresse. Und 3 Nächte später war mir klar, ich werde Bestatterin. Und dann habe ich tatsächlich bei einem Bestattungsunternehmen mal einen halben Tag Praktikum gemacht. Das war nicht das eine. Und ich wusste, ich werde das machen. Ich wusste nicht, ob ich Verstorbene anfassen kann. Ich wusste nicht, ob ich mit der Trauer umgehen kann. Aber ich wusste, ich werde Bestatterin.
Nach diesem halben Tag?
Eigentlich vorher.
Wie war das, als du das erste Mal dann einen toten Menschen, eine Leiche gesehen hast? In einem Sarg?
Ich habe quasi bei dem Bestattungsunternehmen, bei dem ich jetzt bin, war die Tür auf, dann bin ich rein, habe gesagt, ich will Bestatterin werden. Und dann haben wir einen Deal gemacht, bevor ich eine verstorbene Person angefasst hatte. Das heißt, es war einfach klar, dass wir das zusammen machen werden. Und dann habe ich meinen ersten Sterbefall abgeholt. Das war in einem Pflegeheim. Es war, ich würde sagen, voller Ehrfurcht und auch voller Selbstverständnis. Es war ganz klar, dass wir diesen Menschen jetzt da einbetten werden und auf seiner letzten Reise begleiten werden.
Das war bei diesem ersten Mal schon gar nichts Besonderes für dich oder etwas Ungewöhnliches oder etwas, vor dem du dich gefürchtet hättest oder geekelt hättest gar?
Nee, Furcht nicht, aber es war ganz klar, dass das mein Auftrag ist.
Wenn du das jemandem erzählst oder in der Vergangenheit erzählt hast, die Leute wundern sich, dann kommt diese Frage, wieso tust du das? Und du sagst immer darauf, ich weiß es nicht.
Ja, ich tue es, weil ich es tun soll. Weil wir alle Gaben bekommen, wenn wir auf die Welt kommen. Und die Gaben wollen in die Welt. Und das scheint so zu sein.
Und deine Gabe ist es, um mal das etwas flapsig auszudrücken, Menschen unter die Erde zu bringen.
Ja. Ich nenne es gerne so, ich bringe alle Menschen in die Kiste.
Das ist dein Humor, ja?
Ja, auch.
Gibt es Menschen, die sich vor dir fürchten?
Das weiß ich nicht. Die haben sich noch nicht gezeigt. Aber ich würde sagen, ich bin Botschafterin für den Tod geworden. Dem Tod mit Selbstverständnis, mit Vertrauen, mit Leichtigkeit begegnen. Kreativ begegnen, schauen, was ist individuell möglich und machbar. Und wenn es mit Humor ist, dann auch gerne mit Humor.
Das klingt sehr, sehr gut. Es gibt ja auch Kulturen, in denen das so praktiziert wird. Mhm. Für uns hier ist das zum großen Teil nicht die Realität. Viele Menschen fürchten sich vor dem Tod, vor dem Sterben. Ich erlebe das selber bei mir. Ich wohne ja in derselben wunderschönen kleinen Stadt wie du und bin da schon, glaube ich, 100 Mal vorbeigegangen an eurem Bestattungsinstitut. Und ich habe, glaube ich, noch nie da reingeguckt ins Schaufenster.
Und dann gibt es welche, die kommen genau weil sie unser Schaufenster gesehen haben. Weil da mal mit Kreidefarbe am Schaufenster steht, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Oder weil steht Vortrag, Sterben für Anfänger.
Sterben für Anfänger?
Ja.
Und da kommen dann Menschen, die sich das anhören?
Ja.
Das ist aber keine Comedy-Veranstaltung, oder?
Nö, gar nicht. Da erzähle ich einfach nur, was möglich ist, damit Menschen mal hören, was sie machen können. In
Wenn
Momenten,
sie
wo sie sich
mal das Zeitliche segnen.
Ja.
Warum ist das bei uns so, also ich fasse mir an die eigene Nase, aber ich glaube, das geht den meisten so, dass wir mit dem Tod nichts zu tun haben wollen. Und wenn wir an ein Bestattungsinstitut denken oder an Bestatter, dann schaue ich lieber weg. Warum ist das so?
Ich weiß nicht, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass man das so unter den Teppich gekehrt hat. Früher war es ja auch noch normaler. Da waren die Särge aufgebahrt an den Friedhöfen.
Oder in der Wohnung im Haus.
Oder in der Wohnung im Haus. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich weiß nicht, was der Wendepunkt war.
Hattest du noch nie Angst vorm Tod oder vorm Sterben?
Ich denke schon, dass ich mal Angst vorm Sterben hatte, aber das hat sich irgendwie verwachsen.
Du bist ja auch noch jung. Aber wie hat sich's verändert durch deine Tätigkeit als Bestatterin und du bist ja auch noch Trauerrednerin?
Ich habe einfach keine Angst. Für mich ist der Tod das Ende des Körpers, aber es geht halt anders irgendwie weiter.
Was kommt danach? Bist du gläubig?
Ich kann es dir danach sagen, aber
ich rufe dich dann an.
Ja.
Na, was stellst du dir vor?
Ich stelle mir vor, dass wir übergehen in eine formlose Form und dass wir durchaus noch mitkriegen, was hier so abläuft.
Und mit dem Kopf schütteln und uns wundern.
Ich weiß gar nicht, ob da noch so viel gedacht wird, aber dass es so ein friedlicher Raum ist und dass die Energien sich schon wiedererkennen auf eine Art. Und ich habe auch oft genug das Gefühl, dass die Verstorbenen noch mitreden. Was ich manchmal auf Trauerfeiern erlebe oder so, dann denke ich mir, die reden irgendwie noch mit. Für mich ist es da nicht vorbei.
Das ist schön, wenn man das glauben kann auf die eine oder andere Weise. Aber du bist jetzt nicht im klassischen Sinne religiös oder gläubig.
Nein.
Wie würdest du einem Alien zum Beispiel erklären, was du tust, der von Sterben und Tod und so weiter keine Ahnung hat? Was macht's im Kern aus?
Reisebegleitung?
Franziska Schwimmer, Reisebegleitung.
Irgendwo ist es ja die letzte Reise, die ich mitbegleiten darf.
Wie stelle ich mir so ein Gespräch vor? Also da ist ein Mensch gestorben, dann kommt ein Verwandter, die Frau, der Mann, Opa, Oma, Tochter, Sohn und kommt zu dir. Begegnest du denen dann auch mit dieser Leichtigkeit, mit diesem Humor oder ist es immer situativ abhängig?
Das ist abhängig, das ist intuitiv. Welche Art der Sprache ich da wähle, das überlege ich mir nicht. Aber das kann durchaus passieren. Also wir hatten auch schon beim ersten Telefonat manchmal ganz viel lachen müssen, weil es nicht anders ging. Und es kann tief traurig sein, es kann mich auch total berühren. Also es gibt alles an Gesprächen. Aber ich begegne den Menschen erstmal offen und will hören, wer ist denn gegangen, wie ist die Person gegangen? Wie stehen die gerade da so erstmal?
Wie läuft das denn überhaupt konkret ab? Also ein Mensch stirbt, was wir uns so vorstellen, dann wird der Tote abgeholt und dann sucht man sich den Sarg aus und dann gibt es noch ein paar Formalitäten. Ist es das oder sieht es ganz anders aus? Was kommt dazu?
Also wenn jemand verstirbt, dann wird als erstes mal der Arzt gerufen, um den Tod zu bescheinigen. Vorher darf der Bestatter eh nicht abholen.
Okay.
Und dann, wenn jemand zu Hause verstirbt, dann versuche ich immer erstmal nach Hause zu fahren zu den Leuten. Dann kann ich mit denen zu Hause sprechen, kann schauen, wollt ihr die Person vielleicht noch zu Hause behalten, noch aufgebahrt haben, wollt ihr sie gemeinsam mit mir waschen oder ankleiden.
Wie lange darf der Mensch zu
Hause? Bis zu 36 Stunden, wenn es ein natürlicher Tod ist und je nach Gegebenheiten und Temperaturen und so weiter.
Aber du kommst nicht automatisch, sondern man muss dich anrufen.
Man ruft mich an, um mir mitzuteilen, dass jemand verstorben ist.
Okay.
Und dann
kommst du?
Komme ich im
Idealfall. Dann wird geredet.
Genau.
Wie geht's weiter?
Und dann sprechen wir, was wird gewünscht? Wollte die Person eine Feuerbestattung, kremiert werden oder eine Erdbeisetzung? Bei einer Erdbeisetzung haben wir 8 Tage Zeit für die Beerdigung. Das heißt, da muss alles ziemlich schnell ablaufen. Will ich Sterbebilder? Will ich eine Traueranzeige? Will ich einen Pfarrer? Will ich einen freien Redner, Freirednerin? Wie soll ein Abschied aussehen? Wollen wir nochmal eine offene Aufbahrung machen? eine Verabschiedung am Sarg machen, bevor kremiert wird? Also was wird gewünscht? Will ich vielleicht den Sarg bemalen oder eine Urne basteln? Oder?
Das ist alles möglich heutzutage, ja. Den Sarg zu bemalen.
Ja. Ja.
Ich habe irgendwo auf einer Seite von dir ein Bild gesehen von einem Sarg, der so in diese mexikanische Richtung geht.
Genau.
Wo der Tod ja gefeiert wird in gewisser Weise. Also sowas ist bei uns inzwischen auch möglich.
Ja. Ja, ist möglich.
Und die Trauerfeiern sind auch nicht immer nur noch so, dass alle weinen und es ist todtraurig, was es ja sicherlich zum Teil auch sein kann. Aber man kann das auch anders zelebrieren.
Für mich ist es ein Lebensfest. Wir schauen ja vor allem auf das gelebte Leben zurück. Und da möchte ich versuchen, wieder zu spiegeln, was das für ein Leben war. Wenn es ein ernster Mensch war oder ein philosophischer Mensch war oder ein humorvoller Mensch war, dass das wiedergespiegelt wird. Oder ein musikalischer Mensch. Dann wird da eben Rock'n'Roll gespielt am Grab oder es gibt Rock in der Kirche oder es gibt Heavy Metal am Grab. Ein Heavy Metaler würde sich doch im Grab umdrehen, wenn er ein Ave Maria hören müsste.
Weiß ich nicht, vielleicht steht er ja auf beides.
Vielleicht steht er auf beides, ja.
Oder stand er auf beides.
Also, dass es stimmig ist, dass es authentisch ist.
Muss zu den Menschen passen.
Was zu den Menschen passt, genau.
Gibt es Grenzen, wo du sagst, das mache ich nicht?
Habe ich noch nicht erfahren.
Was war das Verrückteste bei einer Trauerfeier, was du erlebt hast oder bei einer Bestattung?
Boah, das Verrückteste. Also was bestimmt ein bisschen außergewöhnlicher war, ist, dass wir zum Beispiel bei einer mal, die hat immer eine Hängematte mitgenommen. Und dann haben wir gesagt, dann können wir doch im Grab eine Hängematte aufhängen. Und die haben wirklich das als Lebensfest auch genommen. Wir waren alle in bunten Kleidern auf dieser Beerdigung. Und dann haben wir über dem Grab eine Hängematte aufgehängt mit Bildchen von ihr aus dem Leben und voll gefüllt mit Luftballons, die wir noch steigen haben lassen.
Ach, schön. Aber da hat sich keiner reingelegt in diese Hängematte, oder?
Nee, das war einfach symbolisch. Das war einfach so stimmig und schön und authentisch und ihr entsprechend.
Gibt es da manchmal auch Kritik von Menschen, die sagen, das wird dem Tod nicht gerecht, was ihr da tut, wenn eine Trauerfeier vielleicht ganz anders abläuft, als man das gewöhnt ist?
Die ist bei mir noch nicht angekommen.
Okay.
Also die Leute kommen zu mir auch von weiter her, wenn es ist, weil sie wissen, das sind, ja, sie kriegen im Idealfall authentische, individuelle Beerdigungen.
Diese Geschichte mit der Trauerrede, das ist ja etwas, was, ich will nicht sagen, im Trend ist, aber was es immer mehr gibt. Früher gab es eben den Pfarrer oder die Pfarrerin, die den Trauergottesdienst gehalten haben. Wie offen sind die Menschen inzwischen dafür? Bietest du das sozusagen auch im Paket an und müssen die Leute sich das wünschen von dir?
Die Leute wünschen sich das. Also ich verkaufe denen im Idealfall nichts, sondern wenn die sagen, sie wollen keinen Pfarrer, dann sage ich, dann können sie einen freien Redner oder Rednerin nehmen. Ich habe auch Visitenkarten von anderen Rednern, sage ich, ich mache bei unserem Unternehmen auch freie Reden. Also die haben Auswahl. Ich sage, die können das auch selbst machen, gestalten. Die können Verwandte, Freunde fragen. Aber wichtig finde ich es, dass es jemanden gibt, der den Hut auf hat bei einer Beisetzung. Dass man da als engster Angehöriger in die Trauer auch eintauchen kann.
Wie ist das überhaupt inzwischen? Wie viele Menschen wollen noch erdbestattet werden und wie viele wünschen sich, verbrannt zu werden? Wie viele möchten auf hoher See, dass ihre Asche da verschüttet wird oder ausgestreut wird? Waldbestattungen gibt es, glaube ich, inzwischen auch.
Immer mehr. Also ich würde sagen, dass wir fast 90% Urnenbeisetzungen haben.
90%?
Bei unserem Unternehmen.
Aber das ist nicht repräsentativ, oder?
Ich glaube, dass es schon Richtung 80 auch geht, ja.
Wie erklärst du dir das?
Es ist, du hast mehr Zeit, du hast inzwischen die Leute, die überall verstreut sind, über die ganze Welt, du hast einfach mehr Zeit, um alle hierher zu bekommen für eine Verabschiedung, glaube ich. Es ist günstiger, du hast viel mehr Möglichkeiten, du kannst einen Waldfriedhof wählen oder naturnahe Bestattung wählen, wo du dann keine Pflege hast, weil viele können die Grabpflege gar nicht mehr bieten. Also ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass es einfach auch praktisch ist.
Pragmatischer. Ja. Gibt es auch diese diffusen Ängste davor, ich will nicht irgendwie von Maden zerfressen werden, was man da so
die einen haben das, die anderen sagen, ich will nicht ins heiße Feuer. Gibt beides.
Beides ist in gewisser Weise unlogisch, oder? Oder wie siehst denn du das? Also bewertest du das in irgendeiner Form?
Nee.
Ich meine, wenn ich tot bin, merke ich es wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn ich verbrannt werde. Und merke ich es aber auch nicht, wenn mich die Käfer auffressen.
Ich denke, es geht beides in Kreislauf zurück. in meiner Vorstellung.
Wie ist es bei dir, wenn du irgendwann mal
ich will kremiert
in 60
werden.
Jahren stirbst? Kremiert ist der Fachausdruck.
Ja, also ich will verbrannt werden. Ja, ich will verbrannt werden. Und
nicht eingefroren oder irgendwas, dass du vielleicht wieder aufgetaut werden kannst?
Nee, das brauche ich nicht.
Wieso lachst du da?
Wenn das Leben hier zu Ende ist, dann darf es zu Ende sein.
Naja, früher war das Leben nach 35 Jahren zu Ende.
Ja.
Und wenn du dich jetzt einfrieren lassen kannst und in 100 Jahren wieder auftauen lassen kannst, wenn die Krankheit vielleicht besiegt ist oder die es gar nicht mehr gibt, warum nicht machen?
Das brauche ich gar nicht.
Nee, einmal reicht.
Einmal reicht. Einmal ist gut. Einmal so richtig gut einfach.
Einmal so richtig gut.
Mit dem, was da ist.
Ich muss kurz überlegen. Und das, was in Zukunft möglich ist, interessiert dich nicht. Oder möglich wäre oder vielleicht möglich ist.
Das interessiert halt dann die Zukunft.
Und du guckst lieber runter oder beobachtest das als Energie und sagst, schau mal, was die da so treiben.
Ja, genau. Dann sage ich vielleicht, ja, kann man machen. Aber ich glaube nicht, dass ich sagen werde, ach, hätte ich doch.
Du bist ein sehr spiritueller Mensch.
Ja.
Richtig?
Ja.
Schon immer gewesen?
Ich glaube schon. Katholisch aufgewachsen, aber jetzt nie, wir sind halt katholisch aufgewachsen. Aber es war, die Spiritualität wird mich, ja, mit Anfang 20 ist es intensiver oder bewusster in mein Leben gekommen.
Ja, bei Männern dauert es länger. Meistens, bis sowas ins Leben tritt.
Dann kannst du das ja mit dem Einfrieren nochmal überlegen.
Deswegen bin ich ja noch bei der Überlegung, ob ich mich einfrieren lasse, wenn es möglich ist. Das ist wirklich spannend, was du uns bis jetzt schon erzählt hast, Franziska. Wir wollen dich natürlich noch besser kennenlernen und zu dem Zweck schreibe ich ja immer einen Lebenslauf für jeden Gast, auch für dich. Den gebe ich dir jetzt. Du hast ihn noch nicht gesehen. Lies ihn bitte laut vor und dann sagst du mir, ob du den unterschreiben kannst. Bitteschön.
Ich heiße Franziska Schwimmer und bin die Herzensbestatterin. Es ist meine Berufung, den Menschen zu helfen, den Tod als einen Teil des Lebens anzunehmen. Ich wünsche mir, dass es bald normal sein kann, auch im Café zu trauern. Es mag überraschen, aber mein Leben ist bunt und voller Lebensfreude. Nicht trotz, sondern wegen meiner Arbeit. Ich habe meinen Traumberuf gefunden. Geprägt haben mich meine unbeschwerte Kindheit, die Jahre mit Mann und Kindern in den USA und meine besondere Gabe. Ich sehe mich als empathische, humorvolle Optimistin. Meine Tochter meint, ich könnte gut zuhören und über Flachwitze lachen. Mein Motto, wer die Gegenwart genießt, hat in Zukunft eine wundervolle Vergangenheit. Auf diese Weise versuche ich zu leben, damit ich irgendwann mit einem Lächeln gehen kann. So sei es.
Ja?
Ja.
Können wir mitarbeiten?
Können wir
mitarbeiten. Kannst du gerne behalten, schenke ich dir.
Danke.
Bitteschön. Was mir sofort ins Auge gestochen ist, du kannst dann gerne sagen, worüber du auch sprechen möchtest, dass deine Tochter sagt, du kannst über Flachwitze lachen.
Ja.
Gibt es so einen speziellen Bestatterhumor?
Ja.
Der sehr schwarz ist?
Auch, ja.
Kannst du uns ein Beispiel dafür geben?
Also auf meiner humorvollen Visitenkarte steht, ich krieg alle in die Kiste. Und auf dem Grabstein eines Bestatters steht, wer anderen eine Grube gräbt.
Ja, das ist ja eher süß.
Und naja, ich möchte auch mal bei den Wiener Bestattern vorbeischauen und ein Praktikum machen. Die haben zum Beispiel als Merchandise Eiskratzer, auf denen steht, mit uns kratzen sie besser ab.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Ist das geil.
Und ich war vor kurzem jetzt.
Ehrlich?
Ehrlich.
In Wien noch gehörst du, das ist Wahnsinn.
Ja.
Mit uns kratzen sie besser ab?
Ja.
Im Zentralfriedhof kannst du diese Eiskratzer dir holen?
Da in diesem Museumsshop, ja. Und wo es das jetzt auch gibt, habe ich gesehen beim Tod. Also es gibt, war ich jetzt im Schlachthof, da in diesem Kulturwirtshaus.
Ja.
Da war der Tod, der personifizierte Tod zu Gast. Und der erzählt wirklich in seiner Kutte seine Geschichten aus dem Alltag. Alltag mit dem Tod.
Ja.
Und der hat auch so Merch-Produkte. Und von dem habe ich einen Sterbinator. Das ist so ein dreiteiliger Kalender, so ein Spiralbuch, wo man so umklappen kann. Und da kommen dann unterschiedlich lustige Sätze bei raus. Oder den Kalender des Todes. Da ist jeden Tag ein Spruch bezüglich Humor drinnen.
Mhm.
Da gibt es ein Freundschaftsbuch des Todes, wie so ein Poesiealbum, so ein Freundschaftsbuch, wie wir es aus der Schule kennen.
Und was schreibt man da rein, wer alles schon
gestorben
ist?
Wie du sterben willst.
Wie ich sterben will.
Und was du dir so vorstellst, was auf keinen Fall sein darf und was du dir in jedem Fall wünschst. Und wer unbedingt kommen soll oder wer gar nicht kommen soll. Das sind einfach Versuche.
Gibt es das in der Realität auch?
Ja.
Dass Menschen, ich weiß nicht, ob in ihrem Testament oder handschriftlich oder mündlich überliefert, festgelegt haben, wer nicht kommen soll zur Beerdigung?
Ja.
Hast du das erlebt?
Erlebe ich tatsächlich. Ja.
Die Ex-Frau.
Weil nicht jede Familie versteht sich ja gut.
Ja.
Das ist krass. Ich habe das tatsächlich schon erlebt. Ja.
Aber wir waren ja gerade beim Humor.
Ja.
Ist das auch etwas, was dir hilft, diese Geschichten, die sind ja nicht immer nur lustig, sondern da sind sicherlich ganz tragische, schlimme Geschichten dabei, zu verarbeiten?
Ja, für mich ist Humor ein wichtiges Transportmittel, sei es zur Überlieferung als auch zum Verarbeiten für mich selber. Ja, das ist Medizin, wenn man so will. Ja.
Mit wem tauschst du dich noch aus?
Gibt es
Menschen, denen du bedingungslos vertraust, Familie, ja. Freunde? Ja.
Und ich habe zum Glück einen großen Freundeskreis und eine wunderbare Familie. Und die sind meine Therapeuten, wenn man so will. Das sind halt meine wechselnden Sofas.
Wo du liegst.
Ich meine, ich muss schon auch schauen, wie kann ich das dosieren? Weil ich kann ja nicht immer meine Geschichten über Tod und Sterben einer Person erzählen. Die hat ja dann gar keine Chance mehr auszukommen.
Aber das will doch jeder hören, oder? Wenn Menschen dich kennenlernen oder Freunde, die fragen dich doch bestimmt, wer ist jetzt wieder gestorben? Gibt es da eigentlich dann Datenschutz?
Ja, klar.
Wie sagt man da? Was für ein Geheimnis? Ein Arztgeheimnis ist es ja nicht. Schweigepflicht.
Schweigepflicht, ja. Also anonymisiert oder manche Geschichten, da frage ich dann auch die Angehörigen, ob ich davon erzählen darf zum Beispiel. Weil es so berührend oder bewegend war. Oder einer, der seine Beerdigung bei mir geplant hatte, der war zum Beispiel auch mit Humor unterwegs. Der hat gewusst, dass es zu Ende gehen wird. Er wollte sich nicht mehr behandeln lassen. Und dann kam er, um die Beerdigung zu planen. Dann haben wir über seine Wünsche gesprochen. Und dann habe ich gefragt, was wir ihm anziehen dürfen. Ja, das ist mir dann eigentlich wurscht. Und dann sage ich, naja, du kannst es dir jetzt aussuchen. Ja, ich habe eigentlich immer Jeans auch gehabt. Ja, dann ziehen wir dir Jeans an. Und dann sagt er, ja, und offen Themat wird der Elvis. Und dann habe ich gesagt, das machen wir.
Aber ihr habt dann nicht Elvis-Songs gespielt bei der Beerdigung, oder? Der Trauerfeier.
Und dann haben wir tatsächlich alles Mögliche durchgesprochen und der kam ins Hospiz. Und zum einen ging er noch raus und ich habe gemerkt, boah, mich bewegt das so, wie der damit umgeht, mit seinem eigenen Tod. Und der war so erleichtert und gerade, dass er nicht rausgesprungen ist. Also vor Erleichterung. Und dann war ich selber so berührt und ich habe einfach weinen müssen, als er weg war. Und dann habe ich beschlossen, ich habe keinen Bock mehr allein zu weinen. Ich will nicht mehr alleine trauern. Und dann lief gerade vom Jeansladen gegenüber der Jeanskollege vorbei. Und bin ich raus, habe gesagt, hättest du eine Umarmung für mich?
Ich dachte schon, du hättest gesagt, hast eine Jeans für mich, die man anziehen kann.
Nee, nein.
Weit geht's nicht.
Die Jeans hat er selber gehabt. Aber dann hat er mich einfach auf der Straße umarmt und ich habe gesagt, danke. Sagt er, ja, gerne wieder.
Ich glaube, dass du mit deinem Humor da vieles verarbeiten kannst, aber sicherlich auch viel drüber sprechen musst. Wir haben haben das ja gerade angerissen. Was ich in der Vorbereitung gehört habe, du hast ja auch sowas wie eine Haus- und Hofhexe?
Ja.
Wer ist das? Wer ist das und wie hilft die dir?
Die rufe ich an, wenn ich mal so Entscheidungshilfen brauche oder so. Wenn ich merke, jetzt verkopfe ich mit irgendwelchen Entscheidungen zu sehr. Und dann hilft die mir einfach. Dann guckt die so. Checkt ihn mal in meiner Seele ein und sagt, können wir machen oder können wir nicht machen? Seit 10 Jahren oder sowas. Ach, bestimmt. Das ist so, ja, wenn ich, ich sage jetzt mal, gehe ich ins Thema Bestattung rein oder nicht, Berufswahl, Berufsveränderung, da kann ich sie kontaktieren. Oder Beziehungsthemen oder Kinderthemen, Schulwechselthemen.
Und die hat immer recht? Also auf die kannst du dich verlassen?
Ich habe dann selber noch mein Bauchgefühl dazu und dann merke ich, ah ja, klingt an, ja.
Hat die dir auch dazu geraten, Bestatterin zu werden?
Nee, ich glaube, das war einfach da und klar.
Dieser Begriff Herzensbestatterin, den hast du dir ausgedacht, das ist sozusagen dein USP auf Neudeutsch.
Nein, das kam daher, weil ich keine staatlich geprüfte Bestatterin bin und die Ausbildung nicht gemacht habe Und ich will denen nicht auf den Schlips treten, die das getan haben. Und ich mache es einfach mit Herzen und von Herzen gerne.
Und du hast ja diese Botschaft, du möchtest, dass mehr Menschen es akzeptieren, dass der Tod zum Leben gehört, ja, und dass wir den in unser Leben integrieren. Aber wie können wir das machen?
Darüber reden ist schon mal ein großer Anfang. Wie bei mir, ich meine, ich bin mitten in der Innenstadt. Wir haben diesen bunten Sarg schon drin stehen gehabt. Jetzt haben wir einen Sarg aus Pilz und Hanf im Schaufenster stehen. Das ist so, da bewegt sich was und es macht was mit den Menschen, wenn man das sieht und sagt, ach, was ist das? Und im Sommer steht die Tür auf und dann kommen wir ins Gespräch und dann merken die Menschen, ah, jetzt können wir über den Tod sprechen und ich fühle mich danach nicht schlechter, sondern ich fühle mich im Idealfall sogar besser.
Also wenn ich ihn die ganze Zeit nur verdränge.
Ja.
Und versuche möglichst nicht dran zu denken,
solange
er nicht da ist.
Und immer mehr Leute kommen und wollen eine Vorsorge machen, wollen quasi ihre eigene Beerdigung planen. Das können die natürlich beim Bestatter machen, aber dem vorausgeht eigentlich, dass ich das mit meiner Familie, mit meinen liebsten Menschen bespreche. Was wünsche ich mir eigentlich? Wie stelle ich mir meine Beerdigung vor? Was ist mir egal? Was könnt ihr entscheiden?
Ich glaube, es gibt aber ganz viele Leute, die sagen, das ist mir völlig wurscht, oder? Weil da bin ich tot, dann bin ich tot.
Wenige.
Ehrlich?
Ein paar Wünsche haben die meisten dann doch. Und wenn sie sagen, dass es ihnen egal ist, dann ist es ja auch ein Wunsch.
Und dann suchst du es aus?
Nee, da, irgendwer bleibt ja dann doch noch von den Angehörigen.
Wäre dein Leben tatsächlich weniger bunt und weniger voll Lebenslust, wenn du einen anderen Beruf hättest?
Das kann ich nicht sagen. Aber
weil du ja das positiv so formuliert hast. Du hast gesagt, mein Leben ist nicht trotz des Berufs, sondern wegen des Berufs so bunt und so voller Lebenslust.
Also ich habe immer schon versucht, aus jeder Situation das Beste zu machen. Aber was sich schon verändert hat, ist, dass mein Leben noch farbenintensiver geworden ist. Mir ist es noch bewusster, dass es jederzeit vorbei sein kann und dass es die Einladung an mich ist, mein Leben so zu leben, wie ich leben will, bevor ich sterbe.
Schöne Einstellung, schöne Haltung zum Leben. Lass uns mal ein bisschen biografischer noch werden. 19. Januar 82 bist du geboren in Starnberg, im Wesslingen dann aufgewachsen, am Wesslinger See. Der Papa Techniker, die Mama Physiotherapeutin, hast noch eine jüngere Schwester, die Oma war auch mit im Haus. Also es klingt nach einer intakten, unbeschwerten Kindheit.
Ja.
Da ist nichts schiefgelaufen, was das erklären würde.
Ich könnte mich nicht daran erinnern.
Nein?
Nee, es war eine wunderbare Kindheit und damals, dadurch, dass die Oma bei uns gewohnt hat, die hat halt immer schon die Sterbeanzeigen gelesen oder mitbekommen, wer gestorben ist. Und dann wurde am Mittagstisch immer gesprochen drüber, weißt du, was gehört, der ist gestorben und so.
Ja.
Das war normal.
Das fandst du cool als Mädchen?
Das ist mir nicht aufgefallen, das war normal. Also das war nicht außergewöhnlich, das war halt mein Familienalltag sozusagen.
Du warst viel im Ausland, du bist mit 17 schon als Au-pair nach Schottland gegangen.
Ja.
Wie lange warst du da?
Ein knappes Jahr.
Wow. Was hast du da gelernt fürs Leben von den Schotten?
Ich habe gelernt, meine Entscheidungen selber zu treffen, eigenverantwortlich zu handeln. Ich habe gelernt, wie es ist, mit erstmal fremden Menschen in einem Haus zu leben.
Du hast Scottish gelernt.
Scottish, ja. Tatsächlich hat mich am Ende meines Jahres einer in der Bar gefragt, from which part of Scotland are you?
Also Arya.
Aus welchem Teil von Schottland kommst du?
Ich mag das so gerne hören.
Und dann dachte ich mir, das ist doch mal ein Kompliment.
Hast du auch Whisky trinken gelernt?
Oh ja, oh ja. Wir haben immer Whiskybrennereien besucht. Ich meine, ich wurde dann 18 in dem Jahr. Im College bin ich einmal in der Woche gewesen, habe da so ein Certificate gemacht und da hatten wir dann auch die mündliche Prüfung und davor haben wir von einem Kollegen noch so ein Stamperl Whisky bekommen aus seinem Hotel, 4-Sterne-Hotel. Dann haben wir das noch vorher getrunken. Der lief super, der mündliche Test. Aber ja, also ich habe gelernt, dass die Schotten wirklich nichts unterm Rock tragen.
Das ist keine Legende,
nein,
kein Gerücht.
Mm-mm.
Da gehört nichts drunter.
Nee, wirklich nicht. Und ich wurde ganz oft gefragt, warum gehst du nach Schottland? Warum genau nach Schottland? Sag ich, weil ich wissen will, was die Schotten wirklich unterm Rock tragen. Das war eben Zufall, dass sich das so ergeben hat, dass ich dahin konnte. Und dann war das meine Mission. Und dort haben sie mich
auch gefragt. Es war deine Mission, rauszufinden, ob die wirklich nichts drunter tragen?
Es wurde zur Mission. Aus diesem Spruch, aus diesem albernen Spruch wurde eine Mission. Und ich habe tatsächlich auf einem so Art schottischen Volkstanz 4 Schotten gefunden, die gesagt haben, okay, du hast eine Sekunde Zeit. Und dann haben die sich umgedreht, haben ihren Rock geliftet und ich habe mit meiner analogen Kamera abgedrückt und ich habe das Beweisfoto geschossen.
Und das ist tatsächlich die Regel.
Ja.
Das waren jetzt nicht vier Verrückte, die
nee, es ist die Regel.
Einfach nur nichts drunter haben, sondern ja. Man hat da nichts drunter. Ja. Warum ist das so ein Geheimnis bis heute? Das wissen ja die wenigsten.
Ja, die haben halt nicht nachgeguckt.
Aha.
Weil sagen tun
es
alle.
Wer was wissen will, der muss recherchieren. Der muss mutig sein. Warst du damals schon Schlagzeugerin?
Ja, in der Schule habe ich angefangen. Wir hatten einen ganz tollen Musiklehrer, den Pitt. Der hat uns alle immer an die Instrumente gesetzt. Und ich habe einfach Spaß gehabt, Schlagzeug zu spielen. Und dann gab es damals einen, der gesagt hat, da lache ich ja, wenn du spielst. Und den fand ich damals toll. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe geübt und geübt und geübt, bis ich den Grundrhythmus drauf hatte. Und dann habe ich mir ein Schlagzeug gekauft, dann Unterricht genommen und immer in Bands gespielt.
Immer noch?
Gerade nicht in einer festen Band, kommt vielleicht wieder. Aber 20 Jahre lang angefangen bei der Schulband, eine eigene Band von Pop, rockig bis hin zu Jazz.
Du kannst richtig was.
Ah, ich kann begleiten, ja.
Es gibt ja auch wieder dieses Klischee unter Musikern, die Schlagzeuger, die Schlagzeugerinnen sind die Verrücktesten. Stimmt das? In Bezug auf dich?
Würde ich jetzt nicht
nee?
Unterschreiben.
Schackt sie und grinst. Würdest du nicht unterschreiben. Schlagzeug und Band ist ein gutes Stichwort, weil dein Ex-Mann hast du ja auch kennengelernt. Als du mit deiner Band in einem Tonstudio
genau. In
Weilheim
genau.
was aufgenommen hast,
ja.
Der war da auch als Musiker, was hat der da gemacht?
Der hatte das Hobby-Tonstudio mit zwei seiner Freunden.
Okay.
Und wir haben uns auf einem Konzert von Charlie Antolin, einem ganz berühmten Jazz-Schlagzeuger, kennengelernt. Und dann hat er gesagt, er hat ein Tonstudio und wir haben gesagt von der Band, ja, wir möchten mal eine CD aufnehmen und so kamen wir zu ihm ins Studio. Und da haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr im Studio verbracht, immer wieder.
Aber da war noch nichts.
Da war noch nichts.
Ihr habt euch auch ganz lange geschrieben nur.
Genau.
Und dann geht die Legende, hat er irgendwann angerufen oder geschrieben, er wandert jetzt aus nach Amerika.
Ja.
Und wenn ihr euch nochmal sehen wollt, dann möglichst schnell.
Genau. Und dann haben wir uns gesehen und dann hat die Zeit nicht ausgereicht, dann haben wir uns nochmal gesehen. Und dann hat die Zeit wieder nicht gereicht, weil wir uns so viel zu erzählen hatten und dann haben wir uns ein drittes Mal getroffen. Und dann haben wir uns so ineinander verliebt. Das war 2 Wochen, bevor er nach Amerika geflogen ist. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist jetzt nicht sehr realistisch, was wir da vorhaben. Aber die Liebe wurde stärker und dann hatten wir ein Jahr Fernbeziehung.
Mhm. Jetzt wird es aber dann schon, du gehst da so lapidar drüber weg, ein bisschen verrückt, weil ihr habt euch genau wie lange gesehen, bevor ihr geheiratet habt, am Stück 6 Wochen?
6 Wochen physisch
gesehen. 8 Wochen. So, und wie gesagt, am Anfang ja eine Fernbeziehung und dann sitzt er in?
In Alabama.
In Alabama und du sitzt?
In Wessling.
In Wessling. Und er macht dir per Skype einen Heiratsantrag.
Ja.
In Anwesenheit deiner Eltern.
Nee, die kamen dann danach dazu. Also das war nur unter uns. Aber er hat meine Eltern auch über Skype kennengelernt.
Gilt das überhaupt, so ein Heiratsantrag über Skype?
Anscheinend schon.
Hast du da sofort Ja gesagt?
Ja.
Ihr habt euch nicht gekannt.
Er war mein Traummann. Also wenn es sowas gibt wie, ich backe mir meinen Traummann, dann habe ich mir so einige Zutaten gewünscht und die hat er total erfüllt. Also
welche?
Es war damals so.
Welche sind das?
Ich kann es dir nicht mehr sagen. Das ist schon so lange her, die Bestellung.
Das glaube ich dir nicht. Also Musiker war er.
Ja, ja. Und ich habe gesagt, ich mag mit den Menschen tief gehen in Gesprächen und ich mag übers Wetter reden können, übers innere Wetter. Und mir ist es nicht wichtig, dass ich mit jemandem jetzt total Party machen kann. Das kann ich auch mit Freunden. Aber ich mag einfach in der Zweisamkeit schöne Begegnungen
also
haben können.
Also diese Tiefe war es, die dich besonders angezogen
ja.
hat. Dann habt ihr euch verliebt ineinander,
genau.
Fernbeziehung geführt. Wie haben deine Eltern reagiert,
die
als dann dieser
supported.
Heiratsantrag kam?
Die haben das supported. Ich habe das immer schon
echt?
Mir gedacht, wie geht es, dass meine Eltern, egal was ich gemacht habe, die haben mich immer unterstützt.
Die haben in dem Moment nicht gesagt, Franzi, du spinnst, du kennst nee. Den kaum
nee.
Und gehst jetzt nach Amerika.
Die haben immer gesagt,
Alabama.
Ja, genau. Die haben gesagt, du warst so stark in deinen Entscheidungen, das war klar. Und ich war einfach so verliebt, es war klar, das geht nur so.
Und dann bist du rüber.
Und dann bin ich rüber. Und ich wollte nochmal ins Ausland, nur nicht nach Amerika, das war mein Wunsch. Jetzt weiß ich auch, wie Wünschen besser geht, aber ich wollte nochmal so eine Erfahrung machen, weil Schottland so prägend war. Und mein damaliger Mann, der wollte eben auch die Auslandserfahrung machen und das geht nur, wenn man die halt auch macht und nicht, wenn man wegen der Liebe abbricht und wieder zurückkommt. Und ein nicht gelebter Traum vom Ausland ist, glaube ich, hinderlich im Leben. Also haben wir das gemeinsam gelebt.
Und es hat ja auch überraschenderweise, also für mich jetzt als Außenstehender, dann jahrelang gut geklappt, solange ihr in Alabama wart. Dann seid ihr aber umgezogen nach Dallas. Da hat dein Mann, glaube ich, dein Ex-Mann eine Firma gegründet.
Genau.
Und dann bist du schwanger geworden. Sind das Zwillinge, die ihr habt?
Nee,
zwei Mädchen?
Zwei Mädchen, die sind 2 Jahre auseinander. In Alabama bin ich schwanger geworden. Dann bin ich in der Schwangerschaft nach Dallas, Texas gezogen. Und dort haben wir dann quasi unsere Kinderzeit gehabt.
Und da war es dann nicht mehr so cool?
Für mich war es nicht mehr so cool, weil mein Mann damals die Firma aufgebaut hat. Und ich war alleine, hatte noch niemanden und war alleine mit einem Kind. Dort gibt es keine Hebammen, dort gab es niemanden. Da war ich einfach mutterseelenallein. Und rückblickend, das kam mir erst rückblickend, war ich bestimmt in einer ordentlichen Depression drin.
Ihr wart insgesamt 5 Jahre in den USA.
Ungefähr, ja.
Wie lautet dein Fazit nach diesen 5 Jahren? Ich meine, das ist jetzt 15 Jahre her.
Ja, ich möchte es nicht missen wollen. Ich bin daran sehr gewachsen. Ich habe viele Höhen und viele Tiefen erlebt. Es heißt, es ist das Land der Freiheit. Das kann ich jetzt so auch nicht bestätigen, nicht ausschließlich, weil wenn ich jetzt schöne Natur sehe, dann kann ich da nicht einfach hin, weil es Private Property dann ist oder so. Aber wir haben schon auch viel Tolles erlebt. Ich habe eine tolle Arbeit gehabt mit einem super Team. Wir hatten tolle Kollegen, Kolleginnen. Wir hatten Motorräder damals, dann sind wir mit denen rumgecruised nach Florida.
Was hast du von der Mentalität mitgenommen?
Ja, zum einen das Offene, egal wem du begegnest, das war immer freundlich und höflich und hilfsbereit. Und dann war es das aber auch schon.
Oberflächlich, also das Klischee, das viele hier haben von den Amerikanern.
Ja.
Erstmal freundlich, aber dann geht es nicht tiefer.
Ja, dann heißt es ja, du musst unbedingt mal zum Barbecue kommen. Und ich glaube, wenn ich da vor der Tür gestanden wäre, hätten die gesagt, wer bist denn du? Und die scheinbaren Freunde, mit denen bin ich Motorrad gefahren, habe mit denen gearbeitet, in der Band gespielt. Und dann, ja, und wenn du nach Dallas ziehst, wir besuchen dich und so weiter. Da war dann ganz schnell der ganze Kontakt abgebrochen.
Kann man hier ganz genauso erleben.
Ja.
Dass Beziehungen abbrechen, Freundschaften sich verändern oder gar aufhören. Jetzt bist du schon wieder 15 Jahre in Bayern.
Ja, ist unglaublich.
Unfassbar, wie die Zeit vergeht.
Boah.
Die Mädchen sind Teenager und ihr habt euch, also dein Ex-Mann und du, ihr habt euch vor ein paar Jahren getrennt und du hast gesagt, wir sind glücklich geschieden.
Ja.
Wie geht das?
Indem wir uns einig waren, dass die Beziehung, dass wir uns entliebt haben.
Aber ihr seid nach wie vor Freunde?
Ja, Freunde vielleicht nicht. Also mit Freunden
mache
ich mehr. Aber wir sind Eltern. Wir sind ein Elternteam. Und das, würde ich sagen, ist super.
Ist ein großer Erfolg, großes Glück, wenn man das hinkriegt.
Ja.
Wenn man sich getrennt hat, dass die Kinder nicht mehr zumindest darunter leiden.
Ich schätze das total, dass wir einen respektvollen Umgang haben, dass wir unsere Kinder lieben, dass egal, wo die Kinder hinkommen, die sind total geliebt und dass das unsere Priorität ist.
Wie macht ihr das? Eine Woche hier, eine Woche da?
Wir hatten anfangs das Nestmodell. Das heißt, die Kinder sind in unserem Mietshaus geblieben und wir sind wochenweise ins Nest geflogen sozusagen. Einer ist zu den Kindern ins Nest geflogen, der andere ist rausgeflogen und so waren wir im Wechsel unterwegs.
In der Zeit hast du zum Teil im Camper gewohnt.
Ja, damals hatten wir einen Camper und ich habe das geliebt, mein Camperleben. Das war das Allerschönste.
Ja.
Oh, wo will ich denn heute duschen? Im Staffelsee, in der Ammer, oder will ich heute mal auf dem Hohen Peißenberg den Sonnenuntergang anschauen?
Naja, im Sommer ganz lustig vielleicht, im Winter?
Im Winter war er abgemeldet. Da habe ich bei meinen Eltern überwintert oder House-Sitting gemacht.
Du hast es genossen, dass du für dich warst, dass du da ganz alleine sein konntest.
Und es war auch heftig, aber das war für mich großartig, die Zeit nach der Trennung für mich zu haben. Ich konnte in dem Camper nicht viel anderes tun, außer mit mir sein. Ich konnte auch mal einen ganzen Tag weinen und konnte das einfach mal tun, ohne dass ich funktionieren musste und noch alles Mögliche erledigen musste. Und genauso konnte ich schauen, wonach ist mir jetzt eigentlich.
Würdest du noch mal heiraten?
Ich glaube schon.
Ja?
Ach, so schlimm war das jetzt ja auch nicht. Doch, also ich habe jetzt keine Gedanken drüber gemacht, aber warum nicht?
Was würdest du anders machen beim nächsten Mal?
Ich würde vielleicht mehr so Beziehungspflege von Anfang an integrieren. Sowas wie Zwiegespräch oder so Begegnungsrituale einführen, also präventiv handeln.
Präventiv? Glaubst du, es könnte hinderlich sein, dass du Bestatterin bist?
Nö.
Meinst du, es schreckt die richtig Guten nicht ab?
Also wenn es der Richtige ist, dann glaube ich, schreckt es denjenigen nicht ab.
Franziska, es ist wirklich super spannend und vor allem auch erhellend, mit dir über dein Leben zu sprechen und vor allem aber auch über deinen Beruf als Bestatterin und Trauerrednerin, weil ich glaube, also mir geht es zumindest so, Ich habe ein bisschen so meine Vorurteile abgelegt, das auf jeden Fall. Und ich werde das nächste Mal, wenn ich an deinem Bestattungsinstitut vorbeilaufe, in Weilheim, dann werde ich reinschauen.
Ja, unbedingt.
Und nicht wieder wegschauen.
Ja.
Und ich glaube, das sollten wir alle tun, dass wir uns mit dem Tod, weil der gehört nochmal zum Leben, hier kommt keiner lebend raus, dass wir uns mehr damit beschäftigen. Und du bist tatsächlich eine Botschafterin dafür, dass wir das tun. Das ist schön.
Sehr
schön. Es müsste mehr Menschen wie dich geben.
Vielen Dank.
Dann würden wir vielleicht irgendwann die Furcht davor ein bisschen verlieren, vor dem Sterben, vor dem Tod.
Ja, und bis es soweit ist, kann man eben beim Bestattungsinstitut mal auf einen Kaffee zu Lebzeiten vorbeischauen.
Kann man echt machen bei dir.
Ja, wirklich. Und wenn ich keine Zeit habe...
Ist das gut, einen Kaffee?
Das sagst du mir halt dann, wenn es soweit ist.
Und ganz zum Schluss möchte ich gerne diesen Satz zitieren. Wer die Gegenwart genießt, hat in Zukunft eine tolle Vergangenheit.
Mhm.
Das ist zwar ein Kalenderspruch, aber ein sehr, sehr schöner.
Ja.
Schaffst du es die meiste Zeit?
Ich erinnere mich sehr oft daran, ja. Ja, ich schaff's oft. Doch.
Franziska. Alles Gute, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ja, bleibt gesund.
Herzlichen Dank.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben, praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.